Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über meinen Erzfeind. Ich bin ja Hautärztin und wenn es eine Sache gibt, mit der wir unserer Haut richtig schaden, wie wir sie richtig kaputt machen, dann ist es das Rauchen. Wenn ihr schon mit Mitte 30 so aussehen wollt wie Yoda, der alte Yoda, nicht Baby Yoda, dann kauft euch doch eine Schachtel Kippen und tut das regelmäßig. Legt euch dazu noch am besten in die Sonne und dann feuerfrei. Jetzt werden einige sagen, ey, es raucht doch eh keiner mehr, ist doch schon out. Eher raucht man jetzt Shisha oder E-Zigaretten und die sind doch nicht so schlimm, oder? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Schlechtes Rauchen, wer raucht heute eigentlich noch und wieso ist es so schwer, mit dem Rauchen wieder aufzuhören? Wieso schaffen das die einen und die anderen werden immer wieder rückfällig? Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Er ist so etwas wie der deutsche Rauchentwöhnungspapst und einer der führenden Suchtexperten. Hallo, Herr Professor Anil Batra.
Hallo, schönen guten Tag.
Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr nach dieser Folge noch Fragen habt zum Thema Rauchen oder auch zu anderen Süchten, dann schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast@tk.de. Wir sammeln eure Einsendungen und in ein paar Wochen gibt es dann eine Sonderfolge mit den Antworten vom Experten. Herr Professor Batra, Sie leiten an der Uniklinik Tübingen die Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung. Sie haben also jeden Tag mit Menschen zu tun, die von irgendeiner Sucht nicht loskommen. Wie viele davon kommen zu Ihnen, weil sie mit dem Rauchen aufhören wollen?
Das sind pro Jahr sicherlich zwischen 100 bis 200 Personen, die sich hier persönlich vorstellen und eine Beratung bezüglich des Rauchens erwarten und erbitten. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die allermeisten, die ein Suchtproblem haben, auch zusätzlich noch rauchen. Diejenigen, die ein Alkoholproblem haben, genauso wie diejenigen, die von illegalen Drogen abhängig sind, bringen auch als weiteres Problem das regelmäßige Zigarettenrauchen mit. Wir gehen davon aus, dass jedes Jahr allein in Deutschland etwa 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens frühzeitig versterben. 120.000 im Jahr, also etwa über 300 pro Tag. Eine gewaltige Zahl, die meistens untergeht, weil das gar nicht so ein akutes Problem ist, sondern einfach chronisch als Problem in unserer Gesellschaft schon akzeptiert ist. Aber da muss man was dagegen machen, darauf muss man aufmerksam machen. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass das Rauchen eben diese Konsequenzen hat. Natürlich gibt es Raucher, die uralt werden, ja, mit 90 Jahren noch rauchen, mit 95, 100 Jahren.
Helmut Schmidt wird ja immer angeführt, ne? Der.
Genau, wunderbares Beispiel. Und Helmut Schmidt hat ja auch im Fernsehen sogar noch bei den Talkshows geraucht und zwischendurch noch geschnupft. Was aber keiner gesehen hat, ist, was vorher gewesen ist, dass er oftmals im Krankenhaus war, dass er operiert worden ist, dass er Gefäßprobleme hatte. Ja, und wir wissen vielleicht auch, dass andere in dem Alter sehr viel fitter sind, manche aber auch als Nichtraucher früher versterben. Ich kann nicht sagen, dass das Rauchen jetzt einen von einem Tag auf den anderen umbringt, sondern dass es einfach das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht und in der Summe dann wir davon ausgehen müssen, dass Raucher etwa 10 Jahre ihres Lebens im Durchschnitt verlieren. Da gibt es manche darunter, die sind viel früher schon am Rauchen verstorben, manche, die halten das sehr, sehr lange aus. Das ist so eine Größe, die immer wieder in der Forschung vorkommt. Jetzt sagt hier nicht jedem etwas und manche ist es für manche ist auch vollkommen unbedeutend. Ja, das Gefühl, die letzten 10 Jahre des Lebens zu verlieren, das ist nicht wirklich dramatisch, wenn man 18 Jahre alt ist. Ja, da denkt man gar nicht daran und denkt vielleicht sogar, na, die letzten 10 Jahre sind mir gar nicht so wichtig. Deswegen ist dieser Begriff von 10 Jahren oder dieser Wert von 10 Jahren gar nicht mal so überzeugend. Was aber diese gleiche Untersuchung gezeigt hat, war, dass etwa 4% der Raucher die Chance haben, 90 Jahre alt zu werden, dagegen 24% der Nichtraucher die Chance haben, 90 zu werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, alt, wirklich alt zu werden, ist 6-mal höher bei den Nichtrauchern. Und wenn man das so rum betrachtet, ja, dann wird das doch eine greifbare Größe und vielleicht doch eine Motivation, frühzeitig mit dem Rauchen, wenn man denn angefangen hat, auch wieder aufzuhören.
Früher, also in meiner Kindheit und Jugend, da konnte man ja noch überall rauchen. In den Bars, Restaurants sowieso, in der Bahn, im Flugzeug. Und 2007 wurde in Deutschland dann das Rauchen verboten. Damals gab es auch eine statistische Zahl von 3000 Todesfällen allein durchs Passivrauchen. Vielleicht können Sie mich da auch korrigieren, wenn da Sie andere Zahlen haben. Und davon sind die meisten nicht an Krebs gestorben, sondern an Herzkrankheiten und Schlaganfällen. Mich würde interessieren, was hat denn jetzt dieses Rauchverbot heute gebracht?
Das Rauchverbot hat auf der einen Seite dafür gesorgt, dass das Rauch nicht überall sichtbar war, hat auch den Status des Rauchers etwas verändert. Er konnte nicht in der Kneipe oder am Restauranttisch weiter rauchen, sondern musste rausgehen, hat eine andere Öffentlichkeit gehabt, war unter sich. Und das hat möglicherweise auch die Attraktivität des Rauchens zunehmend vermindert.
Ist nicht mehr so cool auch, ne?
Ist nicht mehr so cool, richtig. Ist nicht mehr so selbstverständlich, so assoziiert mit dem Alltagsleben. Mhm. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, neben vielen anderen Maßnahmen. Das ist ja nicht alleine und auf den Weg gebracht worden, sondern es waren mehrere Dinge, die wir als Maßnahmenpaket bezeichnen. Das alles zusammen hat tatsächlich dazu beigetragen, dass in den letzten Jahren die Raucherquote so allmählich etwas abgesunken ist. Ja, wir waren bei über 28%, jetzt bei 24,5%. Und insbesondere in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, scheint der Erfolg besonders groß gewesen zu sein. Da sieht es so aus, dass die Steuererhöhungen, die Werbeverbote, die Präventionsprogramme in der Schule, dass das alles zusammengenommen dazu geführt hat, dass die Raucherquote unter 10% bei den 12- bis 17-Jährigen gefallen ist. Und das ist beachtlich, nachdem sie ja vor 20 Jahren noch bei knapp 30% gewesen war. 30%, die gelegentlich mal oder regelmäßig konsumiert haben.
So, und jetzt ist ein neuer Trend da. Jetzt gibt es die E-Zigaretten und Shisha-Bars. Was sagen Sie denn dazu? Ist das gesünderes Rauchen und ist da auch ein Suchtaspekt dabei? Ist das jetzt die neue Raucherkarriere, die jetzt begonnen wird, die genauso schlimm ist?
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, Raucherkarriere. Tatsächlich ist das so ein Aspekt, der etwas beunruhigend ist. Es könnte sein, dass Jugendliche sich durch diese anderen alternativen Möglichkeiten zu konsumieren, Shisha beispielsweise oder die E-Zigarette, wieder intensiver mit dem Tabak beschäftigen und irgendwann von der E-Zigarette oder dem Shisha-Rauchen zum regulären Zigarettenrauchen übergehen. Mhm. Dazu gibt es tatsächlich auch Daten. Einzelne Studien weisen darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen, die früh schon Erfahrungen mit der E-Zigarette sammeln, dass die auch später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Zigarettenrauchen übergehen. Das ist der eine Aspekt. Wenn wir auf die Kinder und Jugendlichen schauen, dann müssen wir sagen, ist die E-Zigarette eine Gefahr? Ist das Shisha-Rauchen auch eine Gefahr, abhängig zu werden? Unabhängig davon sind natürlich die gesundheitlichen Belastungen durch den Konsum von Shisha-Rauch oder auch dem E-Zigarettenkonsum nicht zu vernachlässigen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Shisha wesentlich mehr Schadstoffe vermittelt als die Zigarette. Ja, das ist na klar, man ist ja nicht dauernd an der Shisha. Das ist vielleicht der Aspekt, der auch noch ins Feld zu führen ist.
Die riecht ja auch so gesund nach Apfel zum Beispiel.
Das aromatisiert natürlich. Ja, das täuscht natürlich über die tatsächliche Gefährlichkeit hinweg. Es gibt einen großen Unterschied im Konsumverhalten. Ja, man wird niemals an der Bushaltestelle stehen und seine Taschen-Shisha rausholen und mal kurz ein paar Züge nehmen. Das passiert ja nicht, sondern das ist beschränkt auf bestimmte Gelegenheiten. Aber bei diesen bestimmten Gelegenheiten kann es passieren, dass wir das Äquivalent von etwa 20 bis 30 Zigaretten zu uns nehmen. Und die allermeisten Shisha-Raucher sind ja nicht nur Shisha-Raucher, sondern gleichzeitig auch Zigarettenraucher. Ja, also die haben hier eine höhere Gesundheitsbelastung durch den Konsum der Shisha und noch den Konsum der Zigarette. Ähnlich ist es bei der E-Zigarette. Auch da gibt es kaum reine E-Zigarettenkonsumenten, sondern viele, die das addieren zum normalen Zigarettenkonsum dazunehmen. Vielleicht ein paar Zigaretten ersetzen, aber die Zahl der Zigaretten nicht konstant und dramatisch reduzieren. Das sind vielleicht ein paar weniger am Tag. Bei der E-Zigarette kann man natürlich sagen, das sind wenig Verbrennungsprodukte im Gemisch, in dem Dampf, den man einatmet. Und deswegen ist der E-Zigarettenkonsum wieder was ganz anderes als das Zigarettenrauchen. Allerdings muss man auch einräumen, es gibt beim E-Zigaretten-Dampf auch Substanzen, die in der Zigarette gar nicht vorhanden sind. Zink beispielsweise und anderes, was jetzt als neue gesundheitliche Gefahr mit aufgenommen wird. Experten sind sich einig, dass man über viele langfristige gesundheitliche Gefahren der E-Zigarette noch wenig aussagen kann. Dass aber sicherlich, wenn man jetzt den Konsum direkt vergleichen würde, die E-Zigarette weniger Schadstoffe vermittelt als die Zigarette selber. Das könnte ein Vorteil sein. Und aus dem Grunde wurde schon überlegt, ob man nicht beispielsweise die E-Zigarette auch zur Schadensbegrenzung oder aber in der Tabakentwöhnung einsetzen könnte. Die Daten, die dafür sprechen, dass das Sinn macht, sind eher überschaubar oder sehr gering und auch sehr widersprüchlich. Und insbesondere bezogen auf die Tabakentwöhnung gibt es noch keine überzeugenden Daten, dass die E-Zigarette tatsächlich ein gutes Medium dafür sein könnte. Und für die Schadensbegrenzung, die Harm Reduction, sind noch zu viele unbekannte Variablen im Spiel, als man auch da eine klare Empfehlung dafür aussprechen dürfte.
Sie haben jetzt gerade Zink erwähnt. Zink ist ja etwas Gesundes, was man Leuten als Nahrungsergänzungsmittel gibt. Das ist aber was anderes, wenn man das inhaliert, ja?
Genau, das ist ja bei vielen Stoffen so, dass sie durch das Rauchen an einen Ort kommen, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Ja, und dass sie auf der Lungenschleimhaut direkt einwirken und damit dann gesundheitliche Gefahren mit sich bringen, die andernorts gar nicht eine Rolle spielen würden.
Man hat in den Medien erfahren, dass in den USA es zu vielen Todesfällen gekommen ist durch E-Zigaretten. Was war denn da los?
Das sind Reaktionen gewesen auf Beimischungen in den E-Zigaretten. Ist also nicht unbedingt dem Nikotin selber anzulasten oder der E-Zigarette als solcher, sondern es war ein spezielles Produktproblem oder auch ein Beimischungsproblem bei Nachfüllpackungen, die für das Produkt erworben wurden. Allerdings, vielleicht ist es auch nochmal ein gutes Stichwort, ja, die Daten aus den Amerika gingen ja nicht nur in die Richtung, dass es Todesfälle gab, sondern dass auch die Zahl der Abhängigen besonders groß war durch den Konsum von E-Zigaretten einer bestimmten Marke dort. Das mag auch daran liegen, dass die Bioverfügbarkeit des Nikotins, die Verfügbarkeit für den Organismus bei der E-Zigarette, bei dieser speziellen Marke besonders groß war. Die E-Zigarette ist also ein Produkt, was nicht nur Geschmack und Nikotin vermittelt, sondern auch über die Art und Weise, wie der Nikotinspiegel im Blut ansteigt, die Abhängigkeitsgefahr vermitteln können.
Also was macht eigentlich jetzt genau süchtig beim Rauchen?
Ganz spannende Frage, weil es ja ganz viele verschiedene Facetten gibt. Man spricht von einer psychischen und einer körperlichen Abhängigkeit. Und man muss sagen, bei jedem Raucher ist es ein bisschen individuell gemischt. Der eine ist besonders stark körperlich abhängig, das heißt dann vom Nikotin abhängig. Mhm. Und der andere ist eher von dem Ritual, der Möglichkeit, sich auszuklinken, Stress abzubauen. Ja, vielleicht auch von dieser sozialen Kommunikation, die mit verbunden ist, davon abhängig. In allermeisten Fällen ist es eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Das Nikotin hat eine zentrale Wirkung, spricht unser Gehirn in bestimmten Zentren an und macht uns dadurch etwas zufriedener, ein Wohlfühlaspekt mit verbunden ist, verändert vielleicht auch die Stimmung, reduziert Angst, lässt uns leichter entspannen oder einschlafen. Das andere ist halt diese psychische Komponente, diese oftmalige, immer wiederkehrende Belohnung und Verstärkung, die wir als Lernerfahrung abspeichern und nach denen uns verlangt. Und so kommen wir dann in Situationen hinein, ohne darüber nachzudenken, ohne darüber zu reflektieren, wo wir automatisch in der Tasche nach der Zigarettenschachtel kuscheln und gucken, dass wir die anzünden können.
Gibt es denn besondere Suchtpersönlichkeiten? Also Leute, die, wo man irgendwie schon absehen kann als Psychiater, wie die sich mal entwickeln, vielleicht bei Kinder, die nicht gestillt worden sind, habe ich mal gelesen als Theorie.
Darf ich da ein bisschen ausholen? Die Forschung zur Suchtpersönlichkeit ist natürlich lang. Und man fragt sich immer, sind bestimmte Personen besonders leichtsüchtig zu machen? Ja, der Raucher unterscheidet sich vom Raucher in manchen älteren Studien, Persönlichkeitsstudien, in der Weise, dass man meinte herauszufinden, der Raucher sei eher extrovertiert, eher kommunikationsfreudig, sei vielleicht auch risikobereiter als die anderen und vielleicht insgesamt attraktiver in seinem Auftreten, während die Nichtraucher still, zurückhaltend, langweilig sind. Das stimmt so nicht, muss ich gleich nochmal betonen. Raucher und Nichtraucher unterscheiden sich bezüglich dieser Persönlichkeitseigenschaften nicht wirklich. Es kann schon sein, dass der Raucher lernt, in der Kommunikation mit anderen sich häufiger auszutauschen und eher ins Gespräch geht, weil die Zigarette ja auch beim Gespräch sehr dienlich ist. Aber das ist keine grundlegende Eigenschaft von Rauchern oder Nichtrauchern. Es gibt introvertierte Raucher und Nichtraucher und extrovertierte Raucher und Nichtraucher. Heute geht man anders dran und fragt, was sind denn Gefährdungsfaktoren für den Tabakkonsum, für ein regelmäßiges Rauchen? Und es gibt so die Hinweise, dass vor allem bei den Personen, wo die Zigarette eine Funktion gewinnt, die Funktionalität des Konsums bedeutsam wird, dass bei diesen Personen die Abhängigkeitsgefahr besonders groß ist. Also wenn es mir dabei hilft, Unsicherheit abzubauen, Spannung abzubauen, mich besser zu konzentrieren, dann werde ich davon auch abhängig. Dann hat es eine Bedeutung für mich direkt. Wir haben früher mal in unserer Ambulanz Untersuchungen gemacht zu den Rauchertypen. Und wir fanden 4 verschiedene. Auch in weiteren Studien konnten wir das replizieren. Das eine war so für uns der soziale Raucher, der in bestimmten Situationen konsumiert hat. Der zweite war der körperlich abhängige Raucher, der offenbar besonders sensibel für das Nikotin war und dann auch rasch Entzugssymptome entwickelte, wenn er auf den Tabakkonsum verzichten musste. Entzugssymptome in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen. Der dritte war der selbstunsichere, vielleicht leicht melancholische Typ, der seine negative Stimmung beseitigen konnte mit Hilfe des Tabakkonsums. Und der vierte war der aktive, hyperaktive, wobei man jetzt aufpassen muss, das ist nicht im Krankheitssinne gemeint, sondern eher der Neugierige, ja, der vielleicht auch sich, um sich besser konzentrieren zu können, eine Zigarette anzündet. Diese 4 Untertypen haben wir miteinander verglichen und festgestellt, sind relativ stabil in verschiedenen Populationen. Die nächste Konsequenz war, dass wir auch sagten, jeder von denen braucht eine eigene Form von Therapie und jedem bieten wir unterschiedliche Formen des Ausstiegs an. Das ist nochmal eine spannende Weiterentwicklung gewesen, aber beantwortet ja vielleicht indirekt auch Ihre Frage, ob es unterschiedliche Typen oder Persönlichkeiten beim Rauchen gibt.
Und mit dem Stillen hat es also nichts zu tun?
Auch da gibt es tiefenpsychologische Theorien dazu, aber es gibt keine tiefenpsychologische Theorie, die überdauert und die Suchtpersönlichkeit als solches erklären kann. Also ich würde mal passen, ja. Das Stillen als solches erklärt nicht das Rauchen oder die Abhängigkeit von Alkohol oder illegalen Drogen.
Es scheint so, dass Männer häufiger süchtig werden als Frauen. Liegt das am männlichen Testosteron?
Also es stimmt tatsächlich, Männer sind häufiger abhängig von Alkohol, illegalen Drogen und auch von Tabak. Männer sind sicherlich risikobereiter und damit haben wir dann über das Testosteron auch den Link zum Verhalten, sind bereiter auszuprobieren oder sich in der Öffentlichkeit auch mit gefährlichen Substanzen auseinanderzusetzen und vielleicht regelmäßig zu konsumieren und davon abhängig zu werden. Das stimmt für die allermeisten Drogen. Bei Alkohol und bei illegalen Drogen können wir tatsächlich feststellen, dass in Therapieeinrichtungen etwa 80% Männer und 20% Frauen sind. Beim Rauchen ist der Unterschied nicht ganz so krass. Mhm. Etwa 10% Unterschied haben wir in der Erwachsenenbevölkerung zwischen Männern und Frauen. Also etwa 20 gegenüber knapp über 30%. Bei den Kindern und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gleicht sich das immer mehr an. Da emanzipieren sich die jungen Frauen und haben die gleichen Rauchquoten mittlerweile fast in dieser Altersgruppe wie die jungen Männer. In höherem Alter, nur nebenbei noch gesagt, in höherem Alter ist es häufig so, dass Frauen mit einer Abhängigkeit von Medikamenten, von Benzodiazepinen, von Schlafmitteln oder aber Beruhigungsmitteln ihre Probleme bekommen. Ja, das ist dann die stille Sucht im Alter und die scheint dann eher frauenspezifisch zu sein und weniger bei den Männern aufzukommen.
Und gibt es auch genetische Faktoren? Also was ich jetzt weiß, ist, dass eine Frau, die in der Schwangerschaft raucht, auch eher ein rauchendes Kind später hat? Oder ist das ein Irrtum?
Gibt es ein paar Untersuchungen zu den Verläufen bei Kindern, die von rauchenden Müttern geboren werden. Und man stellt fest, dass sie nicht nur Entwicklungsverzögerungen oder auch das Risiko für Missbildungen und körperliche Erkrankungen mit sich bringen, sondern dass sie ein höheres Risiko haben für einen späteren Substanzkonsum, nicht nur vom Rauchen alleine, sondern grundsätzlich oder auch für andere psychische Erkrankungen, Hyperaktivitätssyndrom beispielsweise. Die Untersuchungen zur Genetik des Rauchens sind sehr spannend. Ja, die Frage ist ja, gibt es ein Tabakgen oder gibt es irgendein Gen, was Menschen dazu bringt, eher zu rauchen als andere? Und die Forschung dazu geht verschiedene Wege. Auf der einen Seite finden wir bei manchen Menschen einen rascheren Abbau von Nikotin als bei anderen. Die verstoffwechseln also den süchtig machenden Stoff schneller und brauchen damit eine etwas höhere Dosis pro Tag, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das scheint verbunden mit dem Zytochrom P450-2A6, ein Enzym in der Leber, was für den Abbau von Nikotin zuständig ist. Und auch da scheinen Assoziationen zur Abhängigkeitsentwicklung vorhanden zu sein. Das ist so die eine Ebene. Und die andere richtet sich wieder auf diesen Faktor der Risikobereitschaft. Und die Risikobereitschaft als solche scheint ebenfalls genetisch veranlagt zu sein über das dopaminerge System. Ganz klar, dass wir genetisch unterschiedlich ausgestattet sind und manche von uns von vornherein eher bereit sind, Risikosportarten zu betreiben, ja, vielleicht auch mal ein bisschen unvorsichtiger sind in allen möglichen Belangen des alltäglichen Lebens, während die anderen immer vorsichtig sind, sich zurückhalten, dreimal überlegen, Lebensversicherung abschließen und so weiter und so fort. Und diese zweite Gruppe wird auch seltener mit Nikotin, mit Tabak, mit illegalen Drogen oder Alkohol in Berührung kommen. Die anderen probieren das früher einfach aus. Und das frühere Ausprobieren, speziell beim 12-, 13-, 14-Jährigen, führt auch dazu, dass es eine entsprechende Gewöhnung der Neurone an die Nikotingabe gibt und dann recht rasch auch eine Abhängigkeitsentwicklung entsteht.
Und beobachten Sie denn, ob es Menschen gibt, die mehr die eine Droge bevorzugen oder die andere? Und gibt es da auch Erklärungen für? Oder ist es ein reiner Zufall, wenn man in Suchtveranlagung hat, wofür man sich am Ende entscheidet?
Das kommt ein bisschen auf den Typ an und die Frage, was man erreichen möchte, welche Funktion wiederum die Droge hat. Diejenigen, die sich stimulieren wollen, die was Neues erleben wollen, die werden mit der Zigarette besser klarkommen. Und jemand, der eher Abstand braucht vom Leben, der wirklich sich zumachen möchte vor den Problemen, die er erlebt, der steht eher in Gefahr, vielleicht auch so Drogen wie Opiate oder Opioide zu konsumieren.
Und ich wollte jetzt noch wissen, wie sieht es denn aus mit Cannabis? Das ist ja auch eine Zigarette. Wir reden zwar über Nikotinsucht heute hauptsächlich, aber das würde mich schon noch interessieren.
Aus der Perspektive des Psychiaters und Suchtpsychiaters würde ich sagen, es ist häufig unterschätzt in seiner negativen Wirkung. Ja, wir haben ja eine Gesellschaft, die sich zunehmend auch dem Cannabis öffnet, die Legalisierung fordert. Die sagt, es ist ja gar nicht so schlimm wie Alkohol. Alkohol ist viel dramatischer. Wir sollten eher Alkohol verbieten und Cannabis freigeben. Ja, solche Argumente kommen da ins Spiel. Und das mag jetzt beim Erwachsenen, wirklich erwachsenen Menschen, der einen ganz gelegentlichen Konsum davon hat, so sein. Wenn er es gut verträgt, dann spielt das im Vergleich zu Alkohol vielleicht die geringere Rolle. Aber es ist ja eigentlich eher eine Droge der Jugend. Und die Jugendlichen, die mit Cannabis sehr früh anfangen, haben zum einen das Risiko, sich neurobiologisch zu verändern. Cannabis nimmt da Einfluss.
Also wie die Gehirnentwicklung abläuft.
Wie die Gehirnentwicklung abläuft, ja. Da greift das Cannabis ein. Wir beobachten bei frühen Konsumenten eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Angst oder Depression und auch Psychosen. Psychosen werden häufig genannt, aber Angst und Depression spielt eigentlich zahlenmäßig mindestens genauso große, wenn nicht größere Rolle dabei. Mhm. Es kommt zu vielleicht zu nachlassendem Interesse an der eigenen Entwicklung, an der schulischen Leistung und darüber dann vielleicht auch zu, oder ganz sicher, zu Entwicklungsverzögerungen und Nachteilen dieser Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig konsumieren im Vergleich zu ihren Schulkameraden, die das nicht tun. Also muss man aus suchtpsychiatrischer Sicht unbedingt den Finger heben und warnen vor einem zu frühen Konsum von Cannabis und Cannabisprodukten. Und ich würde auch, wenn ich das sagen darf, an der Stelle davor warnen, das zu legalisieren. Wir haben natürlich ein Problem damit, dass es Kriminalität erzeugt, wenn Kinder und Jugendliche zu früh versuchen, über Dealer und andere Wege an den Cannabisbedarf zu kommen, den sie brauchen. Aber auf der anderen Seite wäre eine Legalisierung, das sehen wir in anderen Ländern ja auch gleichbedeutend mit einer Veränderung der Einstellung gegenüber Cannabis und dann möglicherweise auch mit einer Erhöhung des regelmäßigen Konsums oder der Prävalenzzahlen in der Bevölkerung verbunden.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das jetzt gesagt haben, weil das ist die Hauptdiskussion, die Eltern mit ihren Jugendlichen haben. Was ist schlimmer, Alkohol oder Cannabis rauchen? Und Sie haben uns jetzt diese Argumente geliefert. Vielen Dank. Super. Wie ist denn das eigentlich? Welche Drogen sind diejenigen, wo man am schwersten wieder loskommt?
Man kann es vielleicht messen an den Erfolgszahlen der Behandlung. Mhm. Und wir stellen fest, bei einer alkoholbezogenen Therapie haben wir nach einem Jahr in vielen Studien eine Abstinenzquote von etwa 50-60%. Das sind gute Zahlen. Mhm. Bei Behandlungseinrichtungen, die sich auf die Therapie von illegalen Drogen konzentrieren, haben wir langfristige Erfolgsquoten von etwa 20%. Das ist deutlich schlechter. ist vielleicht darüber erklärt, dass sie Drogen selber abhängiger machen oder auch darüber erklärt, dass sie Kinder und Jugendlichen schon damit anfangen und die Persönlichkeitsentwicklung einen ganz anderen Weg nimmt als bei den anderen Jugendlichen. Mhm. Beim Tabakkonsum haben wir tatsächlich auch geringe Erfolgsquoten. Da reden wir von etwa 30% Erfolg im Mittel bei den guten Therapien, die für die Raucher geschaffen sind, bezogen auf die Zeit nach einem Jahr. Therapien bringen einen Erfolg von etwa 30% Abstinenz. Die Aufhörversuche, die die Raucher selber unternehmen, sind ja eines Silvesterentschlusses. Morgen höre ich auf. Die sind mit einer Rückfallquote von 95%, also nur 5% Erfolg nach einem Jahr verbunden. Das spricht dafür, dass Nikotin abhängig macht, süchtig macht, auch so stark süchtig macht, dass man relativ rasch wieder rückfällig wird. Wobei der Vergleich jetzt nicht ganz so lauter ist. Ja, wenn ich jetzt Alkohol, illegale Drogen und Nikotin und Tabak in einem Atemzug nenne, dann übersehen wir dabei, dass Rauchen eigentlich sozial akzeptierter ist als der Konsum illegaler Drogen oder der Konsum von Alkohol. Wir dürfen an der Arbeit nicht den ganzen Tag über Alkohol trinken. Wir dürfen aber mehrere Rauchpausen machen und rausgehen zum Rauchen. Das ist akzeptiert. Und damit ist natürlich die Schwelle zum Rückfall sehr viel geringer beim Raucher. Das ist unbedingt zu beachten bei diesen Zahlen und deswegen kann man das nicht ganz eins zu eins vergleichen.
Also in meiner Praxis habe ich ja viele Patienten, die mit der Haut und dem Rauchen in Kombination Schwierigkeiten haben. Und ein wichtiger Tipp ist immer aufhören mit dem Rauchen. Und es gibt einige, die sagen, okay, ich habe so einen Leidensdruck, ich werde mich jetzt mal in Therapie begeben. Und andere sagen, naja, was ist, bedeutet mir viel. Also ich würde zwar gerne, aber eigentlich macht es mir Spaß. Und die haben ja wahrscheinlich, wenn sie gar keinen festen Willen haben, gar keine Erfolgsquote. Also mich interessiert jetzt eigentlich, wie man anfängt, mit dem Rauchen aufzuhören.
Wie beendet man den Tabakkonsum? Wie gibt man das Rauchen wieder auf? Es gibt ja immer den Spruch, es ist so eigentlich einfacher, als das Rauchen aufzuhören. Ich habe es schon 50 Mal gemacht. Die Vorsatzbildung, das ist das Entscheidende. Wir müssen erstmal den Vorsatz formulieren und können darüber den ersten Schritt machen. Aber die große Kunst besteht ja darin, langfristig abstinent zu bleiben und den ganzen rückfallgefährlichen Situationen zu entgehen, vor allem auch die Entzugssymptomatik in den ersten Wochen und Monaten gut zu überstehen. Der Raucher, der aufhören möchte, sollte das nicht heimlich tun. Wer heimlich aufhört zu rauchen, wird auch heimlich rückfällig werden, soll es öffentlich machen. Ja, das bedeutet auch, seinem eigenen Vorsatz eine gewisse Nachhaltigkeit und Nachdruck zu verleihen. Man muss sich auseinandersetzen mit den Situationen, in denen geraucht wurde. Also man muss sich klar machen, wofür war das Rauchen gut und wie kann ich das anders ersetzen. Es gibt so zwei, drei Probleme, die Raucher, die zu uns in die Therapie kommen, immer formulieren. Sie haben Angst vor den Entzugssymptomen und sie haben Angst, ein Gewicht zuzunehmen und sie haben Angst zu scheitern. Ja, die Angst zu scheitern, die ist natürlich begründet, weil sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass es ganz schwer ist, auf lange Zeit durchzuhalten. Kann ich nur sagen, wenn sie das gemeinsam mit anderen in einer Gruppe machen oder wenn sie einen Therapeuten suchen, wenn sie es mehrfach in der Vergangenheit schon vergeblich versucht haben, dann sind sie unterstützt, dann sind sie nicht alleine und dann ist dieses Risiko zu scheitern immer noch geringer, wird geringer und die Aussicht auf den Erfolg ist größer. Die Angst vor Entzugssymptomen ist begründet, weil natürlich Nikotin abhängig macht und Abhängigkeit bedeutet auch, dass das Weglassen der Substanz körperliche Entzugssymptome produziert. Die meisten spüren dann Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, sind erhöht irritierbar oder oleidig, wie der Schwabe sagen würde, ja, sind ein bisschen aggressiv, wenn sie angegriffen werden, sodass die anderen in der Umgebung vielleicht sagen, bitte rauch wieder, ist nicht auszuhalten mit dir, bitte. Ja, ist ja ein ganz unerträglicher Zustand und dann greifen sie wieder zur Zigarette. Das alles geht vorüber. Innerhalb von wenigen Wochen, 2 bis 6 Wochen dauert es, bis diese Entzugssymptome überstanden sind. Und man kann das durch eine feste Vorsatzbildung, durch Unterstützung, durch Freunde, durch eine entsprechende psychotherapeutische oder psychologische Betreuung in der Zeit leichter überstehen. Und es gibt auch, ohne dass man das jetzt als wichtigste Maßnahme bewerben möchte, aber es gibt auch Medikamente, die einen unterstützen können in dieser Zeit. Sei es jetzt Nikotinersatz oder andere Präparate, die zur Verfügung stehen.
Also so Nikotinpflaster oder Kaugummi oder wovon sprechen Sie?
Ich meine, genau, auf der einen Seite Nikotinsubstitution, das sind Nikotinpflaster, Kaugummi, Lutschtablette oder Mundspray. Diese Dinge können in der Apotheke erworben, ohne Rezept erworben werden und stellen so eine Art Substitution, Ersatz des Nikotins aus der Zigarette dar. Da fehlen die ganzen anderen Schadstoffe, es ist nur noch das Nikotin, was für sich selber wer keine gravierenden Auswirkungen für den Raucher in dem Moment hat, der kriegt nicht davon seine Gefäßschäden und er kriegt nicht davon seine Erhöhung einer Wahrscheinlichkeit, Krebs zu erleiden, sondern von den anderen Substanzen. Und deswegen ist das vergleichsweise unschädlich, Nikotin für eine gewisse Zeit fortzusetzen, um es dann allmählich auszudosieren, zu reduzieren und dann eines Tages ganz wegzukommen. Eines Tages heißt im Durchschnitt nach etwa 4 bis 8 Wochen oder 6 bis 8 Wochen ist man aus dieser Substitution wieder draußen. Es gibt aber auch in Deutschland 2 andere Medikamente, die zugelassen sind für die Tabakentwöhnung, die vom Arzt verschrieben werden müssen. Da prüft er vorher auch, ob die Möglichkeiten gegeben sind, das zu verordnen, ob da Kontraindikationen sind, weist auf die Nebenwirkungen hin. Und dann können auch diese Medikamente als Alternative eingesetzt werden. Das einfachste und niederschwelligste ist sicherlich der Gang zur Apotheke und die Verwendung der Nikotinersatztherapeutika.
Sie haben ja vorhin von so 4 verschiedenen Rauchertypen gesprochen und haben gesagt, dass die Therapie sich daran orientiert. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was ist denn so der aktuelle Stand der Rauchertherapie? Was macht man beim Profi?
Die erste Empfehlung eines Rauchertherapieberaters wäre immer, versuchen Sie es erstmal selber, wenn Sie es noch nicht versucht haben. Wenn Sie feststellen, Sie haben es ein paar Mal ohne großen Erfolg durchlaufen, dann machen wir uns Gedanken darüber, was ist denn der eigentliche Grund gewesen? Waren es die Entzugssymptome? War es die rückfallgefährliche Situation, nicht Nein sagen zu können? Sind es die anderen, die Sie immer wieder zum Rauchen bringen? Die wirksamste Form der Unterstützung ist eine sogenannte verhaltenstherapeutische Raucherentwöhnungsgruppe oder Einzelbehandlung. Diese Raucherentwöhnungsgruppen, sage ich mal so ganz kurz abgekürzt, die finden meistens in Gruppen von 6 bis 10 Personen statt und laufen über die Zeit von 6 bis 8 Wochen mit wöchentlichen Treffen von etwa 60 bis 120 Minuten ab. In der Zeit hat man Gleichgesinnte, es kommt vielleicht auch so der Effekt zustande, dass andere einen unterstützen können, Tipps geben können, die Erfahrungsexperten unter sich sind und unter psychologischer Anleitung einen Kurs durch dieses Programm gehen. Zunächst geht es darum, das eigene Rauchverhalten kennenzulernen, Rückfall, gefährliche Situationen kennenzulernen, Tipps und Kniffe zu erlernen, um damit umzugehen und schließlich dann auch das Verhalten zu erlernen, was man vorher mit Hilfe der Zigarette erreichen wollte, nämlich entspannt zu sein, konzentriert zu sein, mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Techniken sich zu konzentrieren und zu entspannen. Da geht es dann auch speziell um Entspannungstraining als Möglichkeit. Es geht aber auch mal darum, in der Gruppe zu lernen, Nein zu sagen, mit einem flotten Spruch auf den Lippen zu sagen, ich rauche nicht mehr, weil, und dann leichter durch solche gefährlichen Situationen zu kommen. Viele erleben diese Gruppe als unterstützend, weil da Leute zusammen sind, die es ähnlich schwer haben, die sich gegenseitig helfen können. Und die Erfolgszahlen von solchen Gruppen sind bezogen auf den Einjahreszeitraum bei etwa 30% angesiedelt. Das ist eine ganz gute Zahl im Vergleich zu der Spontanabstinenz. Man kann das theoretisch auch in der Einzelsitzung machen. Es gibt mittlerweile ja auch das Internet mit vielen Angeboten. Das sind zum einen Internetseiten, auf denen man sich beraten lassen kann oder Unterstützung bekommt. Es gibt Apps, da muss man allerdings sehr sorgfältig auswählen, welche davon man nimmt, welche Qualität die hat. Was auch eine gute Maßnahme ist, zeigt sich in vielen Untersuchungen, sind die Rauchertelefone oder Beratungstelefone. Da gibt es eins von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auch da wäre es gut, die Telefonnummer noch bekannt zu geben.
Die Anlaufstelle, wenn man selber nicht loskommt, ist also ein Psychiater, oder? Oder es gibt ja auch viele Psychologen, es gibt Heilpraktiker. Woher weiß ich denn, wer gut ist? Genauso wie bei den Apps ist das wahrscheinlich auch bei den Therapeuten nicht immer so ganz eindeutig.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Sie ins Internet reingehen und nach Tabakentwöhnung, Nichtrauchen, Rauchstopp und ähnlichen Begriffen suchen, wir haben das mal gemacht in einer kleinen Untersuchung, haben wir mal im Internet recherchiert, welche unterschiedlichen Angebote dahinter stehen, dann müssen wir feststellen, etwa 1/3 kommt von Ärzten und Psychologen, 1/3 der Angebote werden von Heilpraktikern gemacht und 1/3 von Personen, die eigentlich keinen direkten Bezug zur Suchttherapie haben. Das sind vielleicht auch gar keine Ärzte, Psychologen oder medizinischen Heilberufe, sondern das sind möglicherweise auch Leute, die eher so einen kaufmännischen Hintergrund haben und denken, sie könnten ein Produkt gut verkaufen. Es gibt die abstrusesten Dinge, irgendwelche Nichtraucherspritzen, mit denen man sofort wegkommen soll davon. Es gibt Tabletten, die alles Mögliche enthalten, aber nicht wirklich einen guten Wirkstoff gegen das Rauchen. Da muss man sehr sorgfältig trennen, welche Angebote es da gibt. Und manchmal fällt mir auch ein paar belustigende Dinge dabei, wenn dann dafür geworben wird, dass irgendwie die Tesla-Schachtel dazu beiträgt, die Suchtinformationen auf der Zigarette permanent zu löschen, wenn die Zigarette nur in dieser Schachtel aufbewahrt wird. Also verrückte Sachen. Es gibt eine Plattform, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Deutschen Krebsforschungszentrum betrieben wird, die die Adressen von Rauchentwöhnungsanbietern gesammelt hat, und zwar von seriösen Anbietern gesammelt hat. Und da kann man dann über eine Postleitzahlensuche oder aber über bestimmte Fenster dann Zielgruppen spezifisch auswählen. Möchte ich eher einen Psychologen, einen Arzt haben? Möchte ich jemanden haben, der eine bestimmte Gruppentherapie durchführt? Oder möchte ich jemanden haben, der sich mit schwangeren Frauen oder Kindern und Jugendlichen besonders gut auskennt? Auf dieser Plattform sind bundesweit etwa 2300, 2400 Experten eingetragen und nachvollziehbar. Diese Plattform anbieter-raucherberatung.de ist kostenfrei für jeden benutzbar, für die Berater genauso wie auch für Raucher, die Hilfe suchen. Und über solche Quellen lässt sich dann herausfinden, was denn wirksame Angebote sind.
Es gibt ein Buch von Alan Carr, Endlich Nichtraucher. Ist das gut? Kann man das empfehlen?
Das haben viele Raucher gelesen und es hat eine ganz hohe Auflage, möglicherweise deswegen, weil Alan Carr als Ex-Raucher auch sehr in die Herzen der Raucher hineingeschrieben hat. Ich habe es gelesen, ich finde, er spricht viele wichtige Dinge an, allerdings sehr, sehr unsystematisch. Wenn man jetzt aus verhaltenstherapeutischer Sicht da rangehen würde, würde man sagen, naja, das ist aber auch eine ganz schöne Herausforderung, das zu lesen. Und aus therapeutischer Sicht ist die notwendige Information nicht so aufgebaut, wie man sich es wünschen würde. Also könnte es vielleicht auch anders besser gehen. Das Problem bei LNK und anderen Angeboten ist, dass sie häufig gar nicht in guten Studien bezüglich ihrer Wirksamkeit untersucht worden sind und dass man deswegen viel zu wenig Positives oder Negatives darüber aussagen kann. Ich kann immer sagen, bei uns in den Kursen kommen Menschen vorbei, die das Buch gelesen haben und es irgendwann nicht geschafft haben. Es ist keine Garantie aufzuhören, so wie vieles andere auch nicht. Und deswegen lässt sich, solange man jetzt keinen direkten Vergleich macht von LNK-Büchern mit anderen Literaturquellen oder Angeboten dieser Art, wenig darüber aussagen.
Und Sie haben ja auch ein Buch geschrieben dazu.
Bei Kohlhammer erschienen, Nicht rauchen in 6 Schritten. Ganz kurz zur Erklärung dazu, das ist ein Buch, was aus unseren Kursen entstanden ist. Wir haben seit vielen Jahren Raucherentwicklungsstudien durchgeführt über die wirksamen verhaltenstherapeutischen Komponenten. Wir haben angefangen, das in Hausarztpraxen anzubieten. Wir sind dann auch spezielle Risikogruppen zugegangen und haben dann über einen Verlauf von 6 Wochen Gruppenstunden angeboten und die Inhalte dieser Gruppenstunden, die wurden dann auch als Selbsthilfemanual veröffentlicht, sodass jeder im Grunde auch ohne den Besuch einer solchen Gruppe die gleichen Inhalte lesen kann. Deswegen in 6 Schritten, nicht deswegen, weil es in 6 Wochen stattfinden soll, sondern weil es einfach 6 Abschnitte sind, die unterschiedliche Inhalte zum Schwerpunkt haben.
Wie sieht's aus mit Akupunktur gegens Rauchen?
Oh ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr attraktive Sache. Akupunktur klingt ja danach, als könnte man einfach genadelt werden und anschließend wäre das Problem weg. Und Akupunkteure sehen auch große Erfolge in ihrer Behandlung. Jetzt ist speziell beim Rauchen die Datenlage leider nicht ganz so optimal. Man hat Studien dazu gemacht und Akupunktur bei Rauchern verglichen mit einer sogenannten Placebo-Akupunktur. Es wurde entweder der falsche Punkt oder gar nicht stimuliert, wurde eine Scheinstimulation vorgenommen. Und dann stellt sich heraus, die Wahrscheinlichkeit, mit Hilfe der Akupunktur über ein Jahr abstinent zu bleiben, liegt bei etwa 8,9% in diesen Studien, verglichen zu 8,7% in der Placebo-Akupunktur, also im Grunde kein signifikanter Unterschied. Für die Akupunktur kann daher nicht wirklich eine Lanze gebrochen werden in diesem Kontext.
Und das trifft wahrscheinlich dann auch auf Globuli zu?
Auf jeden Fall trifft es auch auf Globuli zu.
Aber wie sieht's aus mit der Hypnose?
Auch da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Hypnose ja ein Begriff ist, der viele verschiedene Facetten beinhaltet. Manche haben die Erwartung, dass mit der Hypnose so eine Art einmalige Suggestion stattfindet, vielleicht auch zweimalig, dreimalig, und dann das Problem gelöst ist und sie gar keine Lust mehr haben zu rauchen. Das gibt Menschen, die berichten, dass ihnen das geholfen hat, aber es gibt keine guten Studien bezüglich der Hypnose oder keine überzeugenden Ergebnisse bezogen auf diese Form von Hypnose. Es gibt die Hypnotherapie. Hypnotherapie verbindet Trancezustände, Suggestionen, aber auch verhaltenstherapeutische Elemente zu einer Behandlungsform, die ja letztlich dann auch über mehrere Wochen laufen kann, auch einen Prozess darstellt. Auch dazu haben wir vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, wenn ich das kurz berichten darf. Wir haben versucht, die Verhaltenstherapie mit der Hypnotherapie zu vergleichen. 6 Wochen verhaltenstherapeutisches Programm und 6 Wochen im gleichen Format auch in der Gruppe ein hypnotherapeutisches Programm mit eben Trancen, mit Suggestionen und kamen dann zu dem Ergebnis in dieser Studie, dass langfristig die kontinuierliche Abstinenzquote vergleichbar war zwischen diesen beiden Behandlungsarmen. Das macht die Hypnotherapie interessant. Es sah so aus, dass die Leute, die zwischendurch mal rückfällig wurden, offenbar leichter mit Hilfe der Verhaltenstherapie wieder zur Abstinenz kommen konnten. Wahrscheinlich hat die Verhaltenstherapie einfach mehr wirksame Rückfallbewältigungsstrategien beinhaltet. Leuten gezeigt, wie man trotz einer Zigarette, die man zwischendurch geraucht hat, wieder zur Abstinenz kommen kann. Deswegen waren die Erfolgsquoten bei der Verhaltenstherapie bei diesem Kriterium etwas besser. Die Datenlage für die Hypnotherapie ist noch überschaubar, bescheiden und es fehlen wirklich noch gute Studien dazu. Aber es wäre ein interessantes Verfahren, was man sicherlich genau im Auge behalten muss und was vielleicht auch mit einer entsprechenden Erweiterung um diese fehlenden Komponenten zur Rückfallbewältigung sehr attraktiv werden kann.
Kann man da eigentlich auch unterscheiden zwischen Psychiatern, Psychotherapeuten und Heilpraktikern mit Psychotherapie-Weiterbildung?
Wenn man jetzt eine gute Rauchentwöhnung machen möchte, dann sollte man schon ein paar verhaltenstherapeutische Strategien kennen oder hypnotherapeutische. Und deswegen gibt es dafür ja bestimmte Ausbildungsgänge. Die Leute, die Tabakentwöhnungskurse anbieten wollen, die müssen in Deutschland, damit es auch von den Krankenkassen als Präventionsleistung bezuschusst wird, müssen auch bestimmte Verfahren erlernt haben.
Wir öffnen jetzt noch mal kurz den Blick vielleicht auf andere Drogen. Sie sehen ja in Ihrem Klinikalltag ganz viele verschiedene Drogenarten. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, die Ihnen besonders viel Sorge bereitet?
Und wir beobachten etwa gleich viel Alkoholerkrankungen und Abhängigkeiten von illegalen Drogen. Was vielleicht ein größeres Problem werden wird, ist der zunehmende Mischkonsum. Die Kombination von Alkohol und illegalen Drogen, das Ausprobieren von vielen verschiedenen Substanzen und über diese Kombination eine stärkere körperliche Gefährdung und natürlich auch zum Teil ganz schlimme Intoxikationszustände, die daraus entstehen können. Das ist ein Problem, das wir zunehmend beobachten. Vielleicht auch die Komorbidität im psychiatrischen Sinne, das heißt, dass die Suchtkranken häufig auch andere psychische Erkrankungen mitbringen, Depressionen und Angst oder Psychosen mitbringen, die die Behandlung besonders erschweren.
In den USA gibt es ja diese furchtbare Welle von Opioidabhängigkeit. Da sind Tausende von Menschen durch Schmerzmedikamente, die ihnen der Arzt verschrieben hat, zu Süchtigen geworden. Wie steht es in Deutschland um Medikamentenabhängigkeit?
Das amerikanische Problem haben wir hier nicht, glücklicherweise. Es ist nicht so, dass wir in der gleichen Leichtfertigkeit oder in der gleichen Häufigkeit opioidhaltige Analgetika verschreiben und wie in Amerika dann die Menschen über diese Medikamente zu Heroin kommen, weil sie an diesen Stoff leichter herankommen, weil sie abhängig werden und irgendwann nur so die Abhängigkeit fortsetzen können. Medikamentenabhängigkeit in Deutschland ist natürlich auch ein Problem. Wir gehen auch davon aus, dass wir etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland haben, die von opioidhaltigen Analgetika, Schmerzmitteln abhängig geworden sind oder von Benzodiazepinen oder ähnlichen Substanzen, also Beruhigungsmitteln, abhängig geworden sind. Das ist tatsächlich ein gravierendes Problem, nicht nur des jungen Lebensalters, sondern auch der älteren Generation. Wir versuchen darauf hinzuweisen, auch zu sensibilisieren, nicht nur die verschreibenden Ärzte zu sensibilisieren, sondern auch die Bevölkerung, ja, darauf hinzuweisen, dass Verschreibung oder die Einnahme solcher Medikamente über einen längeren Zeitraum mit der Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung verbunden ist. Ein sicherlich ernstzunehmendes Problem, was wir noch zu wenig im Fokus hatten, zu wenig beachtet haben in den letzten Jahren, wo sich aber immer mehr auch die Aufmerksamkeit hinrichtet.
Zum Abschluss hätte ich gerne noch ein paar Tipps. Was kann ich tun, wenn ich vielleicht nicht ganz drogenfrei leben will? Also Alkohol, vielleicht darf es das ja auch mal sein, oder eine Zigarette oder eine Zigarre, aber dann doch mit Augenmaß und Kontrolle. Und am liebsten einmal eine Version für die Jugendlichen und eine für die Erwachsenen. Vielleicht auch ein Tipp für Eltern, wenn die sehen, oh, das Kind probiert Zigaretten, probiert Alkohol, probiert Haschisch. Was tun?
Ansprechen, ein sachliches Gespräch suchen, nicht in Streit geraten, nicht oppositionelles Verhalten fördern, aber doch versuchen aufzuklären über mögliche Folgen. Viele kommen ja rein, weil die Freunde sie motivieren, das zu konsumieren, und viele kommen auch deswegen dazu, weil sie noch naiv sind bezüglich der Konsequenzen. Das erzählen uns jedenfalls ganz viele Drogenabhängige. Zu dem Zeitpunkt, als ich es probiert habe, war ich neugierig. Meine Freunde haben gesagt, probier das mal, und ich hatte keine Ahnung. Und zumindest den letzten Aspekt kann man ansprechen. Man kann Ahnung vermitteln, man kann Informationen vermitteln. Man muss vor allem Kindern auch früh vermitteln, dass sie stark sein müssen, nicht indem sie alles Mögliche ausprobieren, sondern indem sie auch lernen, für sich selber mal zu entscheiden, Nein zu sagen und nicht mitschwimmen zu müssen, wenn die anderen ihnen Ähnliches vorschlagen oder mit ihnen zusammen konsumieren wollen.
Und für die Erwachsenen, wenn sie nicht auf Alkohol oder Rauchen verzichten wollen, worauf müssen sie achten?
Auf einen moderaten Konsum beim Alkohol. Da kann man sagen, es gibt einen noch gesundheitsverträglichen Konsum und den gilt es nicht zu überschreiten. Beim Alkohol ist es gesellschaftliche Gepflogenheit, zu bestimmten Anlässen Wein, Bier in kleinen Mengen oder in mäßigen Mengen zu trinken. Das ist gesellschaftlich akzeptiert und vor allem die gesundheitlichen Konsequenzen in der Folge sind vergleichsweise gering. Anders ist es beim starken, intensiven Konsum. Da muss man aufpassen. Deswegen weg von Regelmäßigkeit, weg davon, sich mit Hilfe von Alkohol zu belohnen oder zu trösten. Dann gewinnt der Alkohol eine entsprechende Bedeutung. Beim Tabak ist es schwierig, von einem gesundheitsverträglichen Konsum zu sprechen. Jede Zigarette ist schädlich. Also wäre es da am besten, die Finger ganz davon zu lassen und auch sich zu überlegen, wozu brauche ich das eigentlich? Die anderen 70% der Bevölkerung kommen auch ohne aus. Warum kann ich das nicht?
Herr Professor Batra, ganz herzlichen Dank für diese wirklich faszinierenden, interessanten Einblicke. Toll, dass es Sie gibt. Toll, dass Sie so vielen Menschen helfen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen.
Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Rauchen oder zu anderen Süchten, schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast@tk.de. Wir sammeln eure Einsendungen und in ein paar Wochen gibt es dann eine Sonderfolge mit den passenden Antworten. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.